Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Heute im Podcast freue ich mich ganz besonders, habe ich Frau Stahl zu Gast. Ich bin auf Stefanie Stahl gestoßen über ihr Buch. Das ist mittlerweile, hat sie mir gerade im Vorgespräch verraten, nicht das erste Mal auf der Bestsellerliste, sondern jetzt mehrfach schon. Und ich weiß warum. Als Leserin war ich nämlich sehr begeistert. Dieser Titel, Das Kind in dir muss Heimat finden, verrät einem, auch im Untertitel, sie sagen ja, das ist das, die Lösung zu fast allen deinen Problemen. Und ich denke schon, sie halten das, was sie versprechen. Denn für mich sind sie jemand, der dieses herausfordernde Thema Glaubenssätze so erklärt in dem Buch, dass es sehr anfassbar wird, dass man da wirklich gut mitarbeiten kann. Und deswegen freue ich mich sehr auf die gute nächste halbe Stunde mit Ihnen. Herzlich willkommen, Frau Stahl.
Ja, danke schön.
Vielleicht zum Einstieg. Ich habe ja gerade Ihr Buch erwähnt. Wenn Sie uns mal so kurz mit auf die Reise nehmen, wie sind Sie denn zu der geworden, die Sie jetzt sind, mit all dieser Expertise und genau diesem Fokus?
Ja, okay. Ich habe mich schon immer wahnsinnig für Psychologie interessiert, weil ich schon immer verstehen wollte, wie die Menschen ticken und warum der eine so handelt und der andere so. Und ich sag mal so, wie die Psyche eigentlich zusammengesetzt ist. Das hat mich schon als Jugendliche interessiert. Und dann bin dann in Hamburg aufgewachsen und bin dann nach Trier gegangen zum Psychologiestudium und habe dann hier auch eine eigene Praxis eröffnet in Trier. Also ich bin in Trier geblieben, weil ich hier auch mal das erste Mal verheiratet war. Inzwischen bin ich ja zum zweiten Mal verheiratet. Und weil es mir hier gut gefällt an der Mosel und habe hier eine Praxis aufgemacht und dann hatte ich ja eben viele Klienten. Gleichzeitig war ich ja ein Privatmensch und diese psychischen Strukturen, die haben mich immer interessiert. Und irgendwann fiel mir mal auf, dass so ein Riesenunterschied ist zwischen extro- und introvertierten Menschen, dass da immens viele Eigenschaften dranhängen. Und das ist ja auch ein hochgradig angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Und dann habe ich gedacht und auch laut ausgesprochen, meine Freundin Melanie, mit der ich auch damals zusammen gearbeitet habe, die war bei mir in der Praxis, wir saßen gerade zusammen beim Glas Wein, sagte ich, wir müssen da eigentlich mal ein Buch drüber schreiben. In der allgemeinen Bevölkerung, die wissen so wenig darüber. Mhm. Ja, und dann haben wir uns damit befasst und ins Internet und haben dann gesehen, ach Mensch, da gibt es ein wahnsinnig tolles ein ganz tolles Konzept zu Persönlichkeitstypen, was nicht nur Extro- und Introversion beinhaltet, sondern auch andere psychologische Persönlichkeitsdimensionen. Das fand mir so faszinierend. Und dann haben wir gemeinsam das erste Buch geschrieben, So bin ich eben. Und So bin ich eben habe ich inzwischen überarbeitet, auch allein. Melly wollte nicht mehr mitmachen. Das hat aber ganz andere Gründe. Wir sind bis heute sehr gut befreundet. Und das ist bis heute eine Longseller. Also es war von Anfang an erfolgreich, obwohl damals noch beim kleinen Verlag. Mhm. Ja, und dann habe ich mich meinem eigentlichen Thema gewidmet mit Beziehung und da Bindungsangst. Da hatte ich halt sowohl durch meine Klienten, allerdings auch persönlich, ich hatte gerade eine Beziehung mit einem sehr bindungsängstlichen Menschen hinter mir, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich habe gesehen, dass es dazu so gut wie gar keine Literatur gibt. Und dann kam mein zweites Buch, Jein, Bindungsangst erkennen und bewältigen. Das ist sehr, sehr gut eingeschlagen, das Buch, obwohl es ja immer noch dieser kleine Verlag war, sehr erfolgreich. Ja, und dann habe ich mein nächstes Buch zum Thema Selbstwertgefühl geschrieben und so weiter, bis ich dann eben, das war glaube ich mein fünftes Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Und bei Das Kind in dir muss Heimat finden hatte ich den Verlag gewechselt, bin zum großen Verlag gegangen. Und weil ein großer Verlag hat ja doch andere Vertriebsmöglichkeiten und das ist dann Ja, das steht bis heute auf Platz 1 der Bestsellerliste.
Ja, und Sie sagen ja in dem Untertitel, und das habe ich gedacht, naja, das ist ein Paukenschlag, ne? Die Lösung zu fast allen deinen Problemen. Sie beschreiben das ja so schön in dem Buch. Und vielleicht machen wir einen Schlag zum Thema Glaubenssätze, weil ja, viele haben da eine Idee, was ist das eigentlich? Aber auch das erlebe ich in meinen Coachings, da sind doch viele unterschiedliche Bilder zu unterwegs, ne? Zu diesen Glaubenssätzen. Und ich würde gerne einfach mal anfangen, dieses Thema, also das Kind in dir muss Heimat finden und sie sagen dann ja, naja, das ist die Lösung zu fast all deinen Problemen, weil sie es ja reduzieren auf so unsere Grundbedürfnisse und sie sagen, dessen muss ich mir bewusst sein, wenn die nicht wenn die in der Kindheit, und das ist bei uns allen so, das finde ich auch schön, wie sie das so bearbeiten, dass sie sagen, es ist nicht deine Eltern haben da einen schlechten Job gemacht, sondern das ist so in der Kindheit. Nicht alle Grundbedürfnisse werden gleichermaßen befriedigt und du bildest dann diese Sätze eben aus. Würden Sie da schon mal einsteigen, so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dieses Modell dahinter, Ihre Gedanken dazu? Warum ist denn das, wenn ich mich damit auseinandersetze, die Lösung zu fast all meinen Problemen?
Also es geht ja um Folgendes. Es geht darum, dass wir, wenn wir geboren werden, unser Gehirn nicht groß ausgebildet ist, eigentlich nur zu 25%. Bei diesen 25% geht es um ganz simple Funktionen wie Kälteregulation, Hunger, Durst und solche Sachen. Aber es liegen wahnsinnig viele Möglichkeiten in unserem Gehirn bereit und Milliarden von potenziellen Verschaltungen. Und die ersten Lebensjahre, in den ersten Lebensjahren werden ganz, ganz viel synaptische Verschaltung gemacht. Das heißt, ganz, ganz viel spurt sich tief ein in unserem Gehirn und vor allen Dingen in den ersten 6 Lebensjahren. Das heißt, was wir bei unseren Eltern erleben, konfiguriert eigentlich unser Gehirn. Ja, also demnach wird unser Gehirn aufgebaut und jetzt verbindet sich das mit Folgendem. Wir Menschen sind eigentlich ziemlich simpel konstituiert, sind nicht kompliziert aufgebaut, das ist sehr entlang der Evolution und wir haben eigentlich nur 4 große psychologische Grundbedürfnisse. Unser erstes ist das nach Bindung, das ist auch das Zentralste. Das heißt, ohne Bindung können wir gar nicht überleben. Also wir brauchen alle in irgendeiner Form Bindung, Zugehörigkeit, Anerkennung, sonst wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Das geht ja schon mit unserer Geburt los, wenn wir da keine Bindungsperson finden. Nach der Geburt, die sich unsere erbarmt, dann sterben wir. So einfach ist es. Und deswegen ist Bindung auch ein ganz, ganz tiefes psychologisches Grundbedürfnis, genauso wie unser Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung und unser Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Ich beziehe mich jetzt mal auf diese ersten 3. Das heißt, bei Mama und Papa lernen wir eigentlich, was wir wert sind. Das heißt, wenn Mama und Papa es gelingt, sich gut an uns zu binden, so dass wir ein gutes Bindungsgefühl entwickeln, dann entwickeln wir auch Urvertrauen. So dieses Vertrauen, hey, da sind Menschen, die sich um mich kümmern, die mir Bindung geben, die für mich sorgen und die eben bei mir sind. Und durch dieses Bindungsgefühl entwickle ich dann natürlich auch ein Urvertrauen. Also dieses Vertrauen, dass ich grundsätzlich auf mich und andere Menschen da draußen vertrauen kann. Aber es ist eben auch wichtig, dass unsere Eltern unser Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit unterstützen. Denn Kinder wollen ja nicht nur von morgens bis abends bekuschelt und beschmust und versorgt und gefüttert werden, sondern sie wollen auch die Welt erkunden. Kinder haben einen angeborenen Erkundungsdrang. Das heißt, ein ganz tiefes genetisches Programm zu wachsen, sich zu entwickeln, groß zu werden, selbstständig zu werden. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Eltern diese Bedürfnisse nach Autonomie, Kontrolle und Wachstum irgendwo mit angemessen fördern. Und auch das hat natürlich wieder eine positive Auswirkung auf unser Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn Mama und Papa mir einerseits das Gefühl geben, sie haben mich lieb und ich bin es wert, dass sie sich um mich kümmern, also mein Bedürfnis nach Bindung versorgen. Auf der anderen Seite aber mir auch mitgeben, hey, du kannst doch mal einen eigenen Willen haben und du kannst immer im Rahmen der Entwicklungsmöglichkeiten Sachen alleine schaffen und du kannst dich auch mal wehren und du kannst dich auch mal durchsetzen, dann ist das natürlich auch super fürs Selbstwertgefühl. Mhm. Also beide Sachen ernähren mein Selbstwertgefühl. Mhm. Und dieses Selbstwertgefühl, das ist ja nicht irgendein abstraktes Etwas oder erstmal ist es ein abstraktes Etwas, man kann es ja nirgendwo so richtig greifen oder auch anatomisch tatsächlich bestimmen. Deswegen sage ich immer, Die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls.
Schimpfbild, ja.
Mhm. So, und das geht eben so, und das ist eben das Entscheidende. Wenn sich meine Eltern um mich gut kümmern und denen das einigermaßen gut gelingt, meinen Bedürfnissen nach Bindung, aber auch nach Autonomie zu befriedigen, dann bekomme ich so innerste tiefe Überzeugungen, und das sind ja Glaubenssätze wie: ich bin okay, ich bin willkommen, ich darf ich sein, ich kann mich wehren. Also so positive Glaubenssätze, die gleichermaßen eben auch ein relativ stabiles Selbstwertgefühl beschreiben und konstituieren. Und das geht einher mit einer sicheren Bindung und einem Urvertrauen. So, das gelingt aber eben nicht bei allen. Entweder weil die Eltern eben überfordert und gestresst sind, und aber eben auch, wir Kinder kommen ja auch mit bestimmten Eigenschaften auf die Welt, und manche Kinder sind vielleicht sensibler und verletzbarer oder bringen schon gewisse Handicaps mit auf die Welt, was eben auch ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann. Aber nehmen wir jetzt mal an, so diesen Klassiker: die Eltern schaffen es aus welchen Gründen auch immer nicht so ganz, die Bindungswünsche ihrer Kinder zu erfüllen. Dann denkt ja das kleine Kind, also wenn jetzt die Mutter super gestresst ist und der Papa irgendwie auch nur am Meckern ist, dann denkt das kleine Kind ja nicht: Mama und Papa sind total gestresst und vielleicht haben die sogar einen Bindungsschaden und die sollten unbedingt mal in Erziehungsberatung gehen. Sondern das kleine Kind denkt und fühlt dann: ja, das bezieht es ja auf sich, weil die Erwachsenen sind ja in Kinderaugen immer großartig und unfehlbar. Mhm. Also fühlt und denkt das kleine Kind: ich bin nichts wert, ich bin nicht liebenswert, ich falle zur Last, ich bin nicht okay. Und so entstehen eben diese Glaubenssätze. Und die speichern wir halt unbewusst ab. Das sind unbewusste Vorgänge in der Regel. Und die prägen sich eben tief in unserem Gehirn ein. So entstehen halt diese ganzen Verschaltungen. Und weil unser Gehirn halt so verschaltet ist, ist es dann auch noch so verschaltet, wenn wir groß werden. Das heißt...
bleiben, ne? Ja. Die bleiben, sage ich.
Die bleiben. Genau. Und diese ganzen alten Programme sind halt sozusagen die subjektive Brille, durch die wir in die Welt gucken. Also so konstituiert sich unser Selbstbild. Also ich bin nicht okay. Mhm. Und dementsprechend gucken wir auch auf andere Beziehungen. Das heißt, wir nehmen erstmal nicht an, dass andere Menschen uns okay finden. Und daraus kommen dann eben die Selbstschutzstrategien, die ich ja auch in meinem Modell mit aufführe. Die Selbstschutzstrategien zum Beispiel. Also wenn mein inneres Kind und das alles, was ich jetzt erzählt habe, im Guten wie im Schlechten, das ist ja das, was wir Psychologen als das innere Kind bezeichnen. Also die Summe dieser Kindheitsprägung, die wir als bewusste oder unbewusste Programme mit ins Erwachsenenleben nehmen. Und in meinem Ansatz unterscheide ich ja zwischen dem Schattenkind, und das Schattenkind symbolisiert halt immer eher so die problematischen Erfahrungen, die, mit denen wir uns belasten, wo wir später halt Schwierigkeiten entwickeln bis hin zu psychischen Störungen. Und das Sonnenkind, ist eine Metapher für die positiven Erfahrungen, aber auch für all das, was wir uns neu gestalten können. Wir sind ja heute erwachsen und hängen nicht mehr von Mama und Papa ab. Also diese Programme, dieses innere Kind nehmen wir eben mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, und entsprechende Gefühle von Minderwertigkeit damit einhergehen, dann entwickle ich natürlich auch Selbstschutzstrategien, meistens schon als Kind, zum Beispiel, dass ich mich unheimlich anpasse, versuche Mama und Papa alles recht zu machen, um eben doch zu genügen, um eben doch geliebt zu werden, und versuche perfekt zu sein, alle Erwartungen zu erfüllen, ja. Oder auch irgendwann später, dass ich anfange, mich abzugrenzen, sage: ihr könnt mich alle mal, ich muss überhaupt nicht genügen, ich mache nur noch mein eigenes Ding, und dann ziemlich egoistisch und einsiedlerisch oder auch mit einem hohen Machtmotiv durchs Leben gehe. Ne? Und diese Komplexität, die zeige ich halt in dem Schattenkind auf recht einfache und sehr leicht verstehbare Weise auf.
Ja, Sie sagen ja, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich das sehr richtig finde. Sie sagen, es sind eigentlich nicht die Glaubenssätze, die und womit wir uns selber ein Bein stellen, sondern es sind eher die Schutzstrategien, und die muss ich erkennen. Das haben Sie ja sehr schön und sehr einfach auch nachvollziehbar ja beschrieben, auch mit dieser Metapher Sonnenkind, Schattenkind.
Wenn ich das mal erläutern darf, weil ich weiß jetzt nicht, ob das jedem so eingängig ist, wenn ich einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, ja, und damit öfter Gefühle von Angst oder auch Schamgefühle einhergehen, ist das eigentlich noch nicht so schlimm. Wenn ich damit in Kontakt bliebe, ja, und sage zu Leuten, die mir näher stehen, weißt du was, ich denke ich oft, ich genüge nicht und dann habe ich Angst. Und ich so, da passiert ja noch nicht viel. Womit wir unsere Beziehung eigentlich belasten, ist mit den Selbstschutzstrategien. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus diesem Minderwertigkeitsgefühl mich ganz oft zurückziehe in meine eigenen vier Wände, weil nur da fühle ich mich sicher, wenn ich versuche, draußen immer irgendeine Rolle zu spielen und mich gar nicht authentisch verhalte, ja, dann führt das ja zu einer gewissen Vereinsamung innerlich oder es führt eben dazu, durch diese Überanpassungsleistung, die ich meine, immer erbringen zu müssen, damit ich von anderen Menschen angenommen werde, dass ich vielleicht eine gewisse Bindungsangst entwickle. Weil ich sage, ich erstmal, wenn derjenige oder diejenige mal merkt, wie ich wirklich bin, verlässt sie mich sowieso. Und außerdem ist es mir zu anstrengend, mich ständig anzupassen. Also halte ich lieber gleich zu allen Menschen einen gewissen Sicherheitsabstand ein und lasse keinen so nah an mich rankommen und leide dann natürlich aber auch an einer gewissen Einsamkeit und daran, dass kein Mensch mehr wirklich nahe kommen kann. Also das wäre halt so ein Beispiel, wie eigentlich diese Schutzstrategien meistens unser wirkliches Problem darstellen.
Ja, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und es ist ja so, ich habe viele Hörer, die so im Business-Kontext unterwegs sind, auch im Coaching, habe ich ja auch viele Klienten aus dem Business-Kontext und ich erlebe das oft, dass wenn man dann an so einen gewissen Punkt kommt, wo es eigentlich um Glaubenssätze, um hindernde Glaubenssätze geht, gerade eher noch Männer als Frauen, dann sagen, also so im Sinne von, oh, ich hatte eine glückliche Kindheit, ach, da will ich jetzt nicht ran, ja, also so, ich bin noch gesund, ja, und sie erläutern das ja sehr schön, das geht ja nicht um den psychisch kranken Menschen, sondern wir haben alle diese Hindern, also in irgendeiner Form, unsere Eltern haben es so gut gemacht, wie sie konnten.
Aber so, um das mal zu, wenn ich da gerade in Sie unterbrechen darf, Entschuldigung. Ich sage immer, es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheit. Ja. Und wenn die Eltern perfekt wären, wäre es irgendwie auch zum Kotzen. Ne? Also, weil man muss sich auch irgendwie weiterentwickeln. Ne? Also Eltern können halt ganz, ganz viel richtig machen. Und dann haben wir eigentlich auch ein ziemlich gutes Selbstwertgefühl und vielleicht auch wirklich nicht so große Probleme mit uns selbst. Aber den einen oder anderen Glaubenssatz, der vielleicht nicht so funktional ist oder uns manchmal behindert, den kann fast jeder Mensch in sich auftun. Ja. Und gerade Menschen, wenn sie sagen, ja, die Männer da in ihrem Coaching sagen oft, ja, bei mir war ja alles in Ordnung, ich will darüber jetzt nicht reden. Es ist ja öfter so, dass Menschen, die sagen, ja, bei mir war alles in Ordnung, ich will da jetzt nicht drüber reden und alles war schön, dass sie sich da ja selbst manchmal auch ein bisschen was vormachen. Also öfter, wenn man danach hakt, war dann eben doch nicht so alles in Ordnung. Und da ist ja oft eine große Angst, sich mit schmerzhaften Gefühlen auseinanderzusetzen und auch, was man gar nicht unterschätzen darf, eine Riesenloyalität zu den eigenen Eltern. Also dass man auch sich scheut oder irgendwie die gar nicht kritisch mal betrachten will.
Ja, was ist denn so Ihre Idee, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, naja gut, ich glaube trotzdem, auch wenn ich mir hingucke, bei mir war eigentlich mit meinen Eltern alles gut und trotzdem merke ich ja, da ist was. Also ich gehe jetzt gar nicht über die Glaubenssätze, ich komme jetzt gleich mal auf die Schutzstrategien und da sieht man ja immer wiederkehrende Dinge. Also gerade wenn ich jetzt auf die Wirtschaft gucke, ganz hohe Überlastung. Ja, also ich gehe immer noch die Extrameile und ich weiß zwar, ich bin erschöpft, aber ich mache das trotzdem so. Und ich merke, ich komme immer wieder in diese Muster, zum Beispiel, um mal jetzt ein konkretes Beispiel zu nehmen, und weiß, das hat was mit mir zu tun und auch mit diesem Thema, ich muss irgendwie Erwartungen bedienen, aber ich komme da nicht raus. Ja, wenn Sie jetzt so Ihren Ansatz mal nutzen würden, was würden Sie so jemandem empfehlen? Was würden Sie da so mit auf den Weg geben? Was kann derjenige tun?
Naja, also es ist schon wichtig, so dieses eigene Programm zu verstehen. Was Sie ja beschreiben, ist ja das, was viele Menschen irgendwie so haben, eine gewisse Überanpassung. Sie haben einen Menschen beschrieben, der überangepasst ist, ja. Also der sich zu wenig traut, für seine Bedürfnisse einzutreten, der schlechte Abgrenzungsfähigkeiten hat und Überangepasste leben ja in einer gewissen Vermeidung. Also sie haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Sie wollen nämlich vermeiden, abgelehnt zu werden. Das steckt ja dahinter. Mhm. Ja, weil dahinter ja so was Tieferes ist. Wenn ich will, dass du mich magst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das ist ja so der Glaubenssatz, der sich dahinter verbirgt. Und das heißt, sie befriedigen ihr Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung darüber, dass sie Anerkennung von anderen bekommen oder Vermeidungsmotiv zumindest nicht abgelehnt werden. Und da ist es natürlich sehr wichtig, sich das mal wirklich auch bewusst zu machen. Zu sagen, ja, wozu dient das? Ne? Also welchen Zweck hat mein Verhalten? Ja, okay, im tiefsten Inneren bin ich von meinem Wert eigentlich nicht überzeugt und tue deswegen immer viel dafür, um anerkannt zu werden und gehe deswegen in die Überanpassung. Und da ist eben diese genuine Arbeit am Selbstwert ganz wichtig, dass man lernt, den Selbstwert wieder zu sich zurückzuholen, also den nicht in die Hände der anderen zu legen. Das ist ja auch eine Delegation. Also ich mache meinen Selbstwert eigentlich vom Verhalten der anderen Menschen abhängig, lege die Beurteilung meines Wertes in deren Hände. Also das wieder zu mir zurückzunehmen und mir, und jetzt kommt eben diese Arbeit eben auch an diesem inneren Kind, irgendwie auch vor allem mal klar zu machen, Mensch, dieses ganze innere Programm, das hat ja was mit meinen Eltern zu tun. Denn wären die ein bisschen anders drauf gewesen, dann würde ich ja jetzt von mir denken, ich bin okay und ich bin liebenswert, wie ich bin. Also eigentlich gehören diese Glaubenssätze gar nicht zu mir. Denn das Wichtigste ist ja mit den negativen Glaubenssätzen und natürlich auch gleichsam das Schwierigste, dass man aufhört, sich mit ihnen zu identifizieren. Mhm. Darum geht es ja, dass man rausgeht aus der Identifizierung, dass man nicht mehr dran glaubt. Also wir Psychologen sprechen ja in dem Zusammenhang auch von Introjektion. Mhm. Introjektion ist ein psychologischer Vorgang, der so viel wie Verinnerlichung bedeutet. Also wenn meine Eltern gestresst waren und ich als Kind aus diesem Stress heraus eben für mich zu der Überzeugung gelangt, ich genüge nicht, dann habe ich etwas verinnerlicht, also introjiziert, was gar nicht zu mir gehört. Eigentlich gehört es zu meinen Eltern, denn die waren gestresst und nicht ich ein ungenügendes Kind. Mhm. Und dann geht eben die Arbeit darum, diese inneren tiefen Überzeugungen in sich aufzulösen.
Und das kann ein langer Weg sein, da bleib ich am Ball. Ich kann mich erinnern, dass einer meiner Ausbilder aus frühen Jahren, Transaktionsanalytiker, gesagt hat, ach hallo meine Themen, da seid ihr ja wieder. Also auch seinen Frieden mit den Themen zu machen, aber am Ball zu bleiben und sich immer wieder zu erkennen. Da fand ich einen Absatz bei Ihnen im Buch ganz, also
sehr... Kann ein langer Weg sein, muss aber nicht. Also ich kenne viele, die in meinen Seminaren waren oder auch die tatsächlich die Bücher gelesen haben, die da haben das einmal geschnallt.
Ja.
Und haben sich innerhalb von ein paar Wochen und Monaten eigentlich aus diesen Themen herausentwickelt. Ich habe da so ein Ding, was ich immer so mein Steffi Stahl Mantra nenne.
Ja, darauf wollte ich gerade kommen.
Da wollten Sie gerade drauf kommen. Attacken und umschalten.
Ja, sag doch mal, das kam eben so schnell. Also, wie heißt Ihr Mantra? Ganz,
das war jetzt nur das Stichwort für Sie, weil Sie wollten mir ja eine Frage stellen. Also Attacken und Umschalten heißt das Mantra. Das heißt, erstmal muss ich natürlich verstehen und analysieren, was ist denn mein Schattenkind? Dieses Schattenkind ist ja nichts Esoterisches. Das ist einfach nur eine Metapher für ein altes Programm, was bei mir im Gehirn installiert ist. So. Mhm. Und dieses Programm ist halt die ganz subjektive Sicht auf mich und die Wirklichkeit. Also ich habe neulich mal gelesen, dass unser Organismus tatsächlich sogar nur zu 1% mit der Realität da draußen verbunden ist. Die Realität interessiert uns eigentlich nicht. Mhm. Das einzige Interesse, was wir haben, wir wollen unsere Grundbedürfnisse befriedigt bekommen und einigermaßen Gleichgewicht sein. Und dafür machen wir alle möglichen seelischen Veranstaltungen, um das zu erreichen. Also ich muss dieses innere Programm erstmal erkennen und verstehen. Und dann muss ich natürlich im Alltag merken, wenn ich wieder auf diesem Schattenkind-Modus bin. Hm. Wenn ich es nicht merke, dann läuft das Programm einfach ab. Und viele Menschen, die sich nie selbst reflektieren, ne, die merken das nicht. Ich sage immer, entschuldigen Sie, ein bisschen flapsig, bis der Arsch kalt wird. Ja, also bis zu ihrem Tod nicht. Ja, weil sie sich nie damit auseinandersetzen. Laufen die immer mit ihren alten Programmen durch die Gegend und belasten damit ja nicht nur sich selbst, sondern sie belasten natürlich auch die Gesellschaft. Deswegen sage ich ja immer, dass diese Selbstreflexion, Das wird ja gerne so von den alten weißen Männern vor allen Dingen so in die Ecke geschoben. Das ist sowas für Hausfrauen in den Wechseljahren. Ja? Also diese Beschäftigung mit sich selbst. Aber meines Erachtens ist das eine politische Notwendigkeit. Denn wenn jeder Mensch selbst reflektiert wäre, hätten wir eine wesentlich bessere Gesellschaft. Und die, die am lautesten schreien, Psychokram und lass mich damit in Frieden und ich habe damit nichts zu tun und sich darüber lustig machen, sind natürlich in der Regel auch die, die die stärkste Abwehr von solchen Themen haben. Und hinter einer Abwehr steht natürlich immer eine große Angst.
Ja, das heißt, diese Angst, da sagen ja manche, ich habe Sorge, den Deckel aufzumachen, vielleicht kriege ich ihn nie wieder zu. Und ich finde, auch da macht Ihr Buch sehr Mut, nämlich genau wie Sie sagen, das ist keine Never-Ending-Story, wenn ich jetzt diesen Deckel mal aufmache, sondern Sie haben ja ganz praxisnahe Strategien, wie ich da wirklich mitarbeiten kann. Und dieses Ertappen und Umschalten, finde ich, gehört ganz klar dazu, dass ich mir bewusst bin, wenn ich wieder in diese Muster gehe.
Genau, und dann, ich war eigentlich nur beim Ertappen stehen geblieben, Entschuldigung. Das ist, wenn man redet und nicht schreibt, man kann sich mal irgendwie verquatschen. Also ich muss mich ertappen, ich muss das noch zu Ende bringen. Wenn ich auf dem Schattenkind-Modus bin und dann umschalten, das muss ich noch erklären, auf mein Erwachsenen-Ich. Und mein Erwachsenen-Ich ist ja mein klar denkender Verstand. Und von dort aus, aus der Beobachterperspektive, also umschalten ist, wenn ich in mein Verstand gehe, in meine Ratio, dann kann ich mich ja von außen sehen. Und sich von außen zu betrachten, ist ja auch dieses Urwesen der Reflexion, ne? Dass man mal so von außen auf sich drauf guckt. Und von dort aus kann ich dann erkennen, ach Mensch, ich bin ja völlig wieder im Kindheitsfilm gefangen. Und das hat ja gar nichts mit meiner gegenwärtigen Realität zu tun. Mhm. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn die Gefühle noch nicht so stark sind. Wenn die Gefühle schon ganz stark sind, dann blockieren die dieses Lösungswissen und starke Gefühle blockieren die Ratio. Das heißt, dann muss ich mich erstmal von diesem Gefühl irgendwie ablenken, irgendwie wegkommen, erstmal wieder aussteigen. Ne?
Um bewusst eine Entscheidung zu treffen und bewusst auch mal meine subjektive Wahrheit zu überprüfen. Ne? Also tatsächlich zu gucken, ja, und tatsächlich zu überprüfen. Genau. Wenn Sie so jemanden haben im Coaching oder auch in der Therapie, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich den Eindruck, so diese Schutzstrategien, die sind ganz stark ausgeprägt, aber irgendwie will der da nicht ran. Ja, also habe ich auch selbst ein, zwei Mal im Coaching gehabt, so, nee, also ne, nicht durchaus nur die alten weißen Männer, sondern durchaus mal jüngere Frauen, die sagten, nee, das ist gut so, wie ich bin, und man merkte, weiter ist erstmal nicht erlaubt. Was ist denn da so Ihre Idee dazu? Lassen, bis der Schmerz so weit ist, dass es nötig ist? Oder was raten Sie da?
Ja, es macht ja keinen Sinn, durch einen massiven Widerstand durchzugehen, ne? Sondern dann wirklich auch zu begleiten und da erstmal auf der Seite zu sein und erstmal auch zu bestärken, dass natürlich vieles gut ist und was denn auch gut ist, was dir gut gefällt an sich und so weiter. Und dann kann man ja irgendwann mal fragen, gibt es ja auch Sachen, die nicht so gut laufen oder. Es gibt ja einen Grund, dass sie hier sind, oder?
Ressourcen stärken erstmal, ne? Ja. Ja. Gut.
Ich meine, es ist ja letztlich unsere Aufgabe, die Menschen zu begleiten, aber es ist ja letztlich nicht wirklich unsere Verantwortung, wie weit sie in diesen Prozess einsteigen.
Ja. Ja, stimmt. Sie haben ja zu Ihrem Buch, was mir auch besonders gut gefällt, noch ein Arbeitsbuch entwickelt, sodass man auch tatsächlich selber in diesem Prozess bleiben kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt extern sich jemanden suchen, sondern man kann auch selber diese innere Arbeit ja machen. Finde ich ganz, ganz schöne Möglichkeit auch des Selbstcoachings, der Selbstarbeit.
Ja, dafür schreibe ich ja die Bücher. Ich sage ja immer, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten.
Ja, obwohl, dann verlieren Sie ja Klienten, ne? Wie ist das denn, Frau Stahl?
Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm.
Das
ist
schön, ja. Das war auch eher humorig gemeint. Ich würde gerne noch mal gucken, wenn Sie mit Ihrem heutigen Lebenswissen, also dem psychologischen Wissen, aber auch Ihrem Lebenswissen mal auf diese Modelle gucken. Gibt es noch was, was Sie wichtig finden, dieses Modell, jetzt, das dem Podcast ja zugrunde liegt, sind ja die Säulen des Lebens. Und eine Säule gibt es ja, die ich dazu jetzt nehmen möchte, dieses Thema entwickeln. Wenn ich mich entwickeln möchte, wenn ich mich auf die Reise machen möchte, wenn ich mehr noch ins Erwachsenen-Ich kommen möchte, ist das ja ein Modell, mit dem Sie arbeiten, was ja sehr wirksam ist. Da gibt es noch etwas, wo Sie sagen, ja, auch das sollte ich nicht außer Acht lassen. Noch so ein Steffi-Stahl-Mantra, haben Sie sowas noch in petto?
Ja, also Wovon wir jetzt gesprochen haben, sind ja vor allen Dingen die Prägungen. Aber wir kommen ja auch mit großen Gensätzen auf die Welt und vor allem mit umfassenden charakterlichen Programmen. Und darüber ging ja mein erstes Buch, das bin ich eben. Und anhand von diesem Konzept, ich habe dazu auch einen Test entwickelt, den kann man auch umsonst auf meiner Website einfach mal machen, wenn man mal wissen will, was bin ich eigentlich genetisch bedingt für einen Charaktertyp? Und zwar ganz unabhängig davon, was meine Eltern verbrochen haben. Ja? Wie, mit welchen Eigenschaften bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Und das ist hochinteressant. Mhm. Auch mal zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ oder was macht Typen überhaupt aus? Mhm. Ja, wir reden hier von vier großen psychologischen Persönlichkeitsdimensionen. Die erste ist noch einigermaßen bekannt in Deutschland, die Extro-Introversion. Die anderen drei sind gar nicht so bekannt. Aber wenn hier viele Business-Leute zuhören, das geht um das Konzept von dem MBTI, den Myers-Briggs Type Indicator, den ich super finde. Und ich habe den halt ins Deutsche überführt und so aufbereitet, dass es wirklich leicht verständlich ist. Und diese Typenlehre, die finde ich sensationell gut. Mhm. Und die finde ich ist ein ganz wichtiges Gegenstück zu dem, was hat mich geprägt.
Mhm. Ja, und auch eine Ergänzung. Und es macht auch nicht so die Schubladen aus auf der MBTI. Deswegen, der gefällt mir auch gut. Ich würde gerne würde ich noch mal eine Einschätzung von Ihnen haben, weil das immer so eine Frage ist, da scheiden sich so die Geister. Ich finde, da ist die Forschung auch sehr unterschiedlich unterwegs. Ich werde oft gefragt, wie viel ist denn genetisch angelegt in mir? Das ist das Thema Ihres ersten Buches. Und wie viel ist Sozialisation und Prägung Thema Ihres zweiten Buches? Da habe ich ja die Expertin. Was sagen Sie? Wie viel Prozent ist was?
Ich muss mich da gar nicht auf mich und meine Meinung verlassen. Das ist relativ gut erforscht und es kommt sehr auf die Eigenschaften an. Ja. Es gibt Eigenschaften, die haben eine hohe genetische Komponente. Zum Beispiel Extra-Introversion haben einen hohen genetischen Anteil. Auch Intelligenz ist relativ hoch, genetisch bedingt. Andere Eigenschaften sind mehr erziehungsbedingt, wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Also wo es so natürlich auch um die Vermittlung von gewissen Erziehungswerten geht. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf Extroversion gehen, die Extrovertierten, die tanken halt ihre Energie im Kontakt mit Menschen. Die sind ein bisschen impulsiver, die sind ein bisschen risikobereiter. Die können nicht so gut allein sein. Die sind auch ein bisschen oberflächlicher, die brauchen mehr Kicks. Das ist alles... Das ist so in die Wiege gelegt, ja. Also das sind tiefe genetische Eigenschaften und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht erforscht. Also die Forschung, das Lieblingsobjekt von Psychologen sind ja eineiige Zwillinge.
Ja.
Und genau, es kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeitseigenschaft an.
Okay, ja, finde ich hochspannend und auch immer dieses Teil nehme ich an und muss ich auch annehmen, weil mir in die Wiege gelegt und dann tue ich auch gut daran, mich ja mir das noch bewusst zu machen, auch meine Wirkung bewusst zu machen. Und der andere Teil, das ist das Thema, womit ich mich nochmal so auseinandersetzen kann, dass ich da auch was tatsächlich verändern kann. Also dieser Spruch, den kennen Sie ja mit Sicherheit, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, der zahlt ja auf Ihr zweites Thema sehr stark ein. Ja, Frau Stahl, gibt es noch was, was Ihnen wichtig wäre? Wir sind ja schon fast am Ende unserer Zeit gemeinsam. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich gerne zu dem Thema aber nochmal mitbringen? Irgendeine innere Haltung, Lebensmotto, irgendwas, wo Sie sagen, da kommt man nicht dran vorbei, wenn man mit diesem Thema sich auseinandersetzen will?
Ja, ich würde gerne mal ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen. Also mein Vater hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? Ich liebe diesen Spruch. Wem soll das schlechte Leben nutzen? Also die Definition psychischer Gesundheit ist ja, der psychisch gesunde Mensch ist liebesfähig, arbeitsfähig und genussfähig. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Leben hier auch genießt und eben nicht nur arbeitet und schafft, sondern wirklich auch schöne Dinge macht, Sinn, Freuden hat und denn je besser wir drauf sind, desto bessere Menschen sind wir auch, das weiß jeder. Mhm. Wenn man total im Stress ist, dann wird man kleinlich und aggressiv, das ist normal, dann laufen da draußen nur Idioten rum und wenn man gut drauf ist und fröhlich ist und was weiß ich, frisch verliebt, dann fragt man sich, wo sind die Idioten all geblieben? Also
Ja, das ist wohl wahr. Ich
habe einmal einen Check. Ja. So wie ich selber drauf bin, so gucke ich auch in die Welt da draußen. Und je besser ich eben selber drauf bin, desto großzügiger kann ich auch mit anderen Menschen sein. Ja. Und deswegen sage ich immer gerade Menschen, denen es so schwer fällt, mal alle fünf gerade sein zu lassen oder die viel zu viel arbeiten, davon gibt es ja so viele, die irgendwie gar nicht abschalten können. Dann sage ich immer, das ist eine persönliche Verpflichtung, dass du abschaltest und es dir gut gehen lässt, weil dann bist du nämlich der bessere Mensch.
Ja, das ist schön. Das kann ich mir auch mal in den Ohren schreiben. Also, schönes Bild. Und diese Leichtigkeit gefällt mir auch. Jetzt können wir uns ja alle am Ende nochmal fragen, sind wir psychisch gesund? Sie haben ja gerade die drei Prüfkriterien genannt. Ne? Also, bin ich liebesfähig? Bin ich genussfähig?
Was war das? Und arbeitsfähig.
Arbeitsfähig. Ja gut, das habe ich jetzt ausgeblendet, weil ich mich dafür immer so halte. Okay, also bin ich psychisch gesund. Ja, sehr schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Haben mir ganz großen Spaß gemacht. Und geht mal auf Ihre Seite, Stefanie Stahl, und vor allem das Buch, sehr lesenswert, jetzt habe ich gerade gelernt, die anderen auch, die werde ich mir gleich nochmal bestellen. Sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie dabei waren, Frau
Stahl. Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speaker-Seite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.